Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Faultiere. Die sind wirklich faul. Meistens zumindest. Die hängen dann so gemütlich an einem Ast rum, kauen auf ein paar Blättern, verdauen diese Blätter dann auch extrem langsam. 150 Stunden brauchen die für ein paar Blätter. Überhaupt der ganze Stoffwechsel stark verlangsamt. Die Körpertemperatur auf einem Minimum. Und sogar wenn Faultiere Sex haben wollen, lassen sie sich dafür sehr viel Zeit. Es klingt eigentlich alles nicht sehr spannend. Andererseits, wer sich für Faulheit interessiert, der kommt natürlich an Faultieren nicht vorbei. Bernd Imgrund, Schriftsteller und Journalist, der hat ein Buch über Faulheit geschrieben und ist dazu natürlich auch in den Zoo gegangen. Guten Tag, Herr Imgrund.
Guten Tag.
Ja, ich muss schon sagen, Herr Imgrund, Faultiere, da gibt es doch überhaupt nichts zu beobachten, oder?
Die Erfahrung musste ich leider auch machen, ja. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht wusste, dass die nachtaktiv sind, hatte ich auch große Probleme, irgendeinen Zoo mit Faultieren zu finden. Es war die Corona-Zeit, manche wollten mich nicht reinlassen, manche hatten keine Faultiere parat und dann dieser kleine Zoo in Neuwied am Rhein hat mich vorgelassen und natürlich hat es auf dem Motorrad angefangen zu regnen. Ich war klatschnass, bis ich da war, was sich dann wunderbar mit diesem Tropenhausklima kombiniert
Sie haben
hat.
Gedünstet.
Ja, und die haben da tatsächlich zwei Faultiere mit den wunderschönen Namen Lento und Evita. Und die haben ein wunderschönes Tropenhaus mit Faultiergehege, wirklich 1A gemacht, sehr naturnah. Das Problem ist nur, in diesem Tropenhaus, was wie eine Halle gebaut ist, wie eine hohe, gibt es oben Schächte für die Kabel und T-Träger für die Stabilität. Und als ich dann endlich eine Pflegerin gefunden hatte, hat die mir gesagt, ja, die Faultiere, erstens arbeiten die nur nachts und zweitens schlafen die leider nicht auf unserem Baumstammgehege, sondern auf diesen Kabelträgern. Ich konnte tatsächlich von Lento oder Evita einen Arm sehen, der schlenkerte so runter.
Das heißt, die haben nicht nur nichts getan, die waren auch nicht zu sehen.
Die waren nicht zu sehen.
Einfach nur so rumgammeln, das klingt da so einfach und man könnte auch meinen, es ist eigentlich nichts einfacher. Und trotzdem, sie haben ja kein Tierbuch geschrieben, sie haben über uns Menschen geschrieben und sie bilanzieren dann am Ende mit Ernst Bloch, dass es so leicht fällt, nichts mehr tun zu wollen und dass es uns so schwer fällt, wirklich nichts zu tun. Warum ist das für uns Menschen so schwierig, das zu tun, was die Faultiere da den ganzen Tag tun, nämlich nichts?
Ja, in Wirklichkeit regenerieren die ja auch in der Zeit. Also man kennt das ja selber. Was Bloch gesagt hat, ist total nachvollziehbar. Wenn man wirklich sich mal vornimmt, nichts zu tun, dann ertappt man sich vielleicht nach 30 Sekunden schon dabei, wie man am Däumchen drehen ist. Faul sein im Sinne von Faulenzen, im Sinne von Kontemplation ist ja was anderes als Fernsehgucken und Flips dabei futtern. Weil das ist ja Aktion. Es geht ja um Passivität, die Hermann Hesse mit Pflanzen verglichen hat. Also sein Idealzustand ist der der Pflanze. Über dir der Himmel, unter dir die Erde und du gedeihst sozusagen ganz von selbst. Ja, aber das ist eben ein Zustand, der nicht so leicht zu erreichen ist. Und vielleicht hängt er, Sie haben das Buch ja gelesen, vielleicht hängt er mit dieser Konditionierung durch die protestantische Arbeitsethik zusammen. So sieht das jedenfalls Max Weber.
Sie gehen Ihr Buch sehr weit zurück, noch wesentlich weiter als diese protestantische Arbeitsethik. Mhm. Wann hat es denn angefangen, dass Faulheit einen derartig schlechten Ruf hat?
Arbeit hatte zunächst mal den schlechten Ruf. Wir fangen ja immer gerne mit der Bibel an und die ist vollkommen eindeutig. Arbeit ist die Strafe für die Sünde. Für den Sündenfall. Du sollst im Schweiße deines Angesichts ab sofort den Acker bestellen.
In der Bibel lese ich aber auch dann von Paulus, wer nicht arbeitet, soll nicht essen.
Ja. Der war dann vielleicht der erste Protestant. Ja, und die Frauen sollen unter Schmerzen gebären und so weiter. Also der alte Sokrates hat noch gesagt, die Muße ist die Schwester der Freiheit. Luther hat dann daraus gemacht, wer fleißig arbeitet, betet zweifach. Ja, und wenn sie dann von Luther zu Calvin gehen, seinem Adepten, der hat dann Reichtum und materielles Gutgehen mit Auserwähltheit von Gott gleichgesetzt und die armen Schlucker waren eigentlich Verdammte. Da muss man erstmal drauf kommen.
Und das Spannende an Ihrem Buch ist ja, wie Sie die verschiedensten Aspekte der Faulheit verknüpfen. Und Sie haben jetzt gerade den Calvinismus genannt, dieses protestantische Arbeitsethos. Und da sind wir natürlich auch sofort bei der Industrialisierung, beim Kapitalismus. Und bei der Frage, wenn die Evangelien alle so arbeitsam sind, sind die Katholiken eigentlich faul?
Also ich bin ja Kölscher Katholik, jedenfalls von der Prägung her. Und die lassen den lieben Gott auch gerne mal im Regen stehen und fünfe gerade sein. Ja, das ist durchaus, läppsch gesagt, ein bisschen einfacher im Katholizismus. Aber ich denke, alle Weltreligionen, die auf das Christentum gefolgt sind, haben so ein Arbeitsethos entwickelt. Denken Sie mal an Kapitalismus und Kommunismus. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Mhm. Ja, im Kapitalismus arbeitest du nicht, um zu leben, sondern lebst du, um zu arbeiten. Die Fabrikanten haben die Häuser für die Angestellten direkt um die Ecke der Fabrik gebaut. Ja, da gab es nicht viel dazwischen. Und im Kommunismus wird die Arbeit ganz zentral ins Zentrum der Anthropologie gesetzt. Der Engels hat sogar geschrieben, Arbeit erst macht den Menschen zum Menschen. Ja, unterscheidet uns vom Tier, vom Faultier zum Beispiel.
Ja, und macht nicht nur zum Menschen in seinem Sinne, sondern Arbeit wird ja auch mal so als der Antrieb, Fleiß als Voraussetzung für Fortschritt und dergleichen gesehen. Und ich habe mich da schon auch beim Lesen Ihres Buches gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein Missverständnis ist. Also ob nicht sehr viel an Fortschritten, auch an Erfindungen, also vom Auto über die Waschmaschine bis zum Laubbläser, der taucht ja auch in Ihrem Buch auf, ob nicht in Wirklichkeit der Antrieb immer die Sehnsucht nach Faulheit war.
Ja, also das ist ja das Paradoxon des Lebens, dass diese angestrebte Ruhe, die man erreichen will, erst im Tod wirklich komplett eintritt.
Das ist aber böse.
Ja, aber Sie haben recht, fast alle Erfindungen der Menschheit dienen der Arbeitserleichterung. Ja, bis hin zu diesem völlig irrwitzigen Laubbläser, da kommen wir aber zu einer anderen Facette der Faulheit, die ich in dem Text beleuchtet habe, nämlich der Bequemlichkeit, die durchaus töten kann. Faulheit kann Leben retten, indem nämlich der Burnout-Mensch endlich mal kürzer tritt. Faulheit kann aber auch töten und tut es millionenfach, indem wir unter anderem mit unserer Umwelt, mit unserer Natur viel zu bequem umgehen. Das kann man tagtäglich in den Zeitungen, Radios und Fernsehstationen sehen.
Sie haben eine unglaublich pralle Materialsammlung auf diesen gerade mal gut 100 Seiten zusammengetragen. Also wir haben jetzt einiges schon angerissen. Es geht um die Faulheit in der Politik, in der Religion, in der Kunst, in der Soziologie, auch die mörderische Komponente, wenn Faulheit verachtet wurde, die wir bei den Nationalsozialisten in aller Gründlichkeit erlebt haben. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Hatten Sie irgendwie eine Leitidee, was Sie da zusammengetragen haben?
Ja, mir war klar, dass ich zunächst mal einen historischen Abriss mache. Und als zweites wollte ich echte Faultiere sehen. Nein, die Aspekte haben sich quasi von selbst ergeben. Und Faulheit tötet ist ja schon sehr aktuell. Damit sind wir in der Jetztzeit bei den Laubbläsern oder den, kennen Sie Stichheiler? Das finde ich auch. Stichheiler sind diese auf 50 Grad erhitzbaren kleinen Stifte, die man am Schlüsselbund trägt und die man dann auf juckende Mückenstiche drückt, damit die nicht mehr jucken. Aha. Ja? Jeden, den ich darauf anspreche, der sagt mir, ja, aber die verbrauchen ja ganz wenig Energie. Und dann sage ich ja, aber wie viel ist ganz wenig mal x Billionen? Ein Unsinn vor dem Herrn, solche Dinge überhaupt zu benutzen. Und damit sind wir dann schnell auch bei der aktuellen Diskussion um 4-Tage-Woche oder 10-Stunden-Woche empfehlen ja auch manche, auch nicht schlecht.
Das empfehlen Sie auch.
Kann man sich mit anfreunden.
Das empfehlen Sie auch am Ende Ihres Buches. Selbstverständlich krankenversichert, ja. Und vor allem bei vollem Lohnausgleich, schreiben Sie. Also Sie glauben ja, da auch nicht wirklich dran, an dieses Hoffen auf Faulheit für alle.
Ja, man muss damit umgehen können und die Gesellschaft muss natürlich auch ökonomisch damit umgehen können. Für mich selber kommt das gar nicht in Frage, weil ich habe mir dieses Thema des Buches zwar nicht ausgesucht, es wurde mir angetragen, aber ich bin eigentlich selber das falsche Beispiel, weil 10 Stunden arbeiten pro Woche wäre mir viel zu wenig. Und vielleicht kommen wir ja mit einer gewissen Work-Life-Balance, wie die modernen Soziologen heute sagen, zu einem guten Ergebnis irgendwann.
Wobei die ja auch eine Menge Arbeit sein kann. Wenn wir jetzt nicht darauf warten wollen, dass dieses ganz große Ding da umgesetzt wird, was Sie am Ende Ihres Buches anreißen, nämlich die 10-Stunden-Woche, das ist ja in weiter Ferne. Haben Sie am Ende Ihrer Recherche doch irgendwie einen Tipp, wie wir vielleicht ein bisschen besser zum faulen Nichts tun gelangen, was weiß ich, beim nächsten Zubesuch mit den Faultieren abhängen?
Ich würde es mit Mark Twain sagen, was du morgen besorgen kannst, das kannst du auch übermorgen noch machen.
Bernd Imgrund sagt das. Faul vom Nutzen des Nichttuns, so heißt sein Buch. 110 Seiten, die kosten 18 Euro und sind bei Herzl erschienen. Herr Imgrund, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.